Also, diese Garage war der ominöse Raum, in dem ich den Koffer platziert hatte, kurz vor der Abreise. Das ist das Nebengebäude, Bettentakt damals. Das ist das Hauptgebäude. Da haben wir damals unsere Schlafräume gehabt. In den mittleren, oberen Zimmern mit den großen Glasflächen. Ich hatte das Zimmer mit dem Deckert Günther gehabt. Daneben war das Zimmer belegt mit Wehling Ulrich und Winkler Konrad. Das Taxi, was uns abgeholt hatte, ist rücklings an die Garage gefahren. Den Kofferraum hatte die damalige Freundin aufgemacht. Ich hatte ihr erklärt, welchen Koffer sie in den Kofferraum zu laden hatte. Das hat sie gemacht. Kofferraum ist geschlossen worden. Dann habe ich von der gegenüberliegenden Haupteingangstür die Tür verlassen, bin Richtung Taxi gelaufen, eingestiegen und dann sind wir hier in Richtung Telfsrunde gefahren und dann Richtung Bischofshofen.
Gelaufen oder gerannt?
Nicht gerannt, ganz normalen Schritt, unauffällig, schreit nicht gehen, Wachsraum, hol Ski, hol Wachs, ich habe was zu erledigen und komme dann wieder zurück.
Wo waren die anderen DDR-Leute?
Die DDR-Leute waren zum großen Teil am Berg Eselspringen, war gerade der Wettkampf auf der Großschanze. Der andere Teil, der sehr geringe Teil, waren im Haupttrakt. Da hat es hinterrücks einen Fernsehraum gegeben, die mich auf keinen Fall hatten sehen können. Und während des Wettkampfes habe ich ja diese Vorgang gemacht, während des Wettkampfes, wo die interessiert Fernsehen geguckt haben. Die wollten die olympische Medaille sehen. Ne?
Wann wurde der Koffer hier in der Garage platziert?
Der Koffer wurde platziert unmittelbar am Anfang des ersten Wertungsdurchganges auf der Großschanze in Innsbruck. Und im Koffer waren die nötigsten Sachen, Unterwäsche, Oberbekleidung, ein bisschen was Sanitäres und das war's.
Und diese Garage hier, eine dieser Garagen, vor denen wir jetzt stehen, wozu diente denn die Garage? Da wurden ja nicht die Koffer abgestellt, normalerweise.
Die Garage diente zum Abstellen von Ski, zum Wachsen von Skiern. Sie war eigentlich gut einsehbar, aber für den damaligen Moment hat sich für die Garage niemand interessiert. Die haben sich für den Wettkampf auf der Großschanze interessiert. Das war für mich eigentlich die Gelegenheit und die Chance, wegzukommen. Ja.
Als das Taxi kam, Anni saß drin, wusste der Taxifahrer Bescheid?
Der Taxifahrer wusste nicht Bescheid. Für den war das eine ganz normale Taxifahrt. Ich war ein normaler Gast. Ob der das während der Fahrt vernommen hatte, dass hier jemand, ich hatte damals schon meinen sächsischen Dialekt, dass sich hier jemand von einem Ort entfernt, das nach DDR-Recht rechtswidrig war, soweit, glaube ich, hat er nicht gedacht. Für den war das normale Fahrt, Geschäft und gut.
Welche Route wurde genommen? Wurde eine Route über Seefeld und dann über Innsbruck genommen, wo man ja, wenn es ganz schlecht gelaufen wäre, ja DDR-Delegierte hätte treffen können?
Wir sind von hier nicht nach Seefeld und dann nach Innsbruck gefahren, sondern von hier nach Telfs und in Telfs dann auf die Autobahn und dann Richtung Bischofshofen.
Also dann Richtung Steiermark dann?
Zuerst Bischofshofen und von dort umgestiegen in den Zug und mit dem Zug von Bischofshofen in die Steiermark.
Mit dem Taxi bis Bischofshofen war eine teure Geschichte.
Das war eine sauteure Geschichte. Hat die damalige Freundin finanziert. Heute noch meinen Dank. Hat sich rentiert. Habe es aber versucht, auf meine Art wieder zurückzuzahlen.
Wenn man jetzt 30 Jahre danach nochmal an diesen Ort hier zurückkommt, was geht einem da durch den Kopf?
Vom Gefühl her, als wenn es erst vor kurzem geschehen wäre. Das ist alles jetzt noch so von den Eindrücken her, Räumlichkeiten unverändert. Die Erinnerung, die kommt sehr intensiv vor. Vor allen Dingen die damaligen Wahrnehmungen und die Entschlossenheit kommt wieder hoch. Weil ich mir damals so in meinem Risiko und in meiner Verbittertheit natürlich auch über das System mir da vorgenommen hatte und es eigentlich so reibungslos dann gelaufen ist.
Verbitterung, sagen Sie, Sie haben ja damals gesagt, das Ganze mache ich ja nur aus Liebe zu Anni, keine politischen Gründe, aber das musste man wohl sagen.
Das war damals die Strategie, die ich öffentlich oder gegenüber den DDR-Behörden sagen musste. um den Eindruck zu vermitteln, dass tatsächlich nur Liebe im Spiel war.
Die war es ja auch.
Die war es natürlich auch, auf jeden Fall. Ich war in die damalige Freundin auf jeden Fall verliebt, hatte auch über ein halbes Jahr Kontakt, intensiven Kontakt, den ich auch so gut es ging geheim halten konnte, aber immer damit rechnen musste, dass sie zum einen was Briefverkehr, zum anderen was telefonischer Kontakt, dass diese Aktivitäten aufgedeckt hätten werden können. Und das Anlass gewesen wäre, mich nicht mit den zu den Olympischen Spielen hätten mitnehmen können. Das Risiko bestand immer. Aber damals mit 21 Jahren, da blickt man diese Dinge mit einer relativen Gelassenheit und Unerfahrenheit. Da sieht man nur das Ziel. Das Risiko wird unterdrückt oder zum Teil nicht gesehen.
Was gut sein kann.
Richtig.
Hat man was falsch gemacht, wenn man 30 Jahre später drüber nachdenkt? Hätte man was anders machen sollen, besser machen sollen?
Nichts, habe nichts bereut. Wenn die gleiche Situation noch einmal so wäre, würde ich es ganz genau gleich machen mit Kleinigkeiten. Aber die sind unwesentlich. Ich bin nach wie vor, ich mache mir das ja immer wieder mal bewusst, ich bin einer, der gegen das vergessen ist. Immer wieder mal bewusst machen, was habe ich erlebt, was habe ich korrigiert, was hat es für meinen ganzen weiteren Lebensablauf, für Entscheidungen gegolten und in jeder Hinsicht, es war richtig.
Hier, ganz in der Nähe vorbei, führt die Olympialoipe, auf der Klaus Tuchscherer damals als nordisch Kombinierter der DDR bei den Winterspielen 1976, also vor genau 30 Jahren, einen sehr, sehr guten fünften Platz belegt hat. Eine Bronzemedaille war zumindest in den Kalkulationen drin, nach dem Springen, nach dem sehr guten Springen. Aber wenn man jetzt hier so die Sprungschanze wieder gesehen hat und die Loipe, starker Eindruck?
Genau wie das Erlebnis des Entfernens von der DDR-Mannschaft. Genauso stark, so intensiv ist das Erlebnis, wenn man an den Sportstätten vorbeispaziert. Und die Erinnerung, die wird sofort wieder wahrnehmbar. Und der damalige olympische Geist, der ist unmittelbar wieder da. Das ist richtig.
Aber nicht nur der olympische, sondern auch der Widerspruchsgeist gegen ein System.
Der Widerspruchsgeist, der ist in dem Moment so stark und intensiv, hat er sich entwickelt, als die Entscheidung getroffen worden ist, wer im Kombinationslanglauf in welcher Gruppe zu laufen hat. Dort wurde ich mit Sicherheit, nach meiner Auffassung, unberechtigt in die schlechteste Gruppe ausgelost. Das heißt, ich bin gestartet mit der Startnummer 1 bei gegenüber den anderen Sportlern nachteiligen Bedingungen, dass sie mir, das war eine Spekulation jetzt zu sagen, eine Medaille weggenommen, aber zumindest einen besseren Platz weggenommen hatten, unberechtigt.
Das müssen Sie erklären. Es gab 4 Starter für die DDR-Mannschaft. Es gab 4 Startgruppen und die DDR-Mannschaftsleitung konnte bestimmen, wer in welcher Startgruppe startet.
Das war richtig. Gesetzt von der Mannschaftsführung, dass sie gesagt haben, in die erste Gruppe, in die schlechteste Gruppe setzen wir die Tuchscherer. Eine Begründung hat es damals für mich niemals gegeben. Ich habe auch nicht mich bemüht, mir das zu begründen zu lassen. Ich habe ihnen dann erwiesen, wie ich das zu begründen habe, indem ich gesagt habe, meine Herrschaften, das habt ihr einmal gemacht, ein zweites Mal macht ihr mit mir das nicht mehr.
Sie sind ja bei der Stadt Innsbruck angestellt, von Innsbruck nach Seefeld, so im Auto so 20 Minuten ist man da. Sind Sie gelegentlich noch auf den Loipen von Seefeld?
Nicht nur gelegentlich, soweit es die Schneelage zulässt, bin ich jedes Wochenende auf der Loipe und genieße es hier in die Loipen die Spur zu ziehen und in der Natur zu sein und so immer ein bisschen im Hintergrund die leichte olympische Atmosphäre zu genießen.
Man liebt ja Wettkampfstätten, man entwickelt eine spezielle Zuneigung, zu anderen eine spezielle Abneigung. Wie ist das mit der Loipe von Seefeld?
Ich genieße, die Loipen entlang zu laufen und ich freue mich jedes Jahr im Herbst, wenn dann der Schnee wieder kommt und ich auf diesen Loipen wieder laufen kann.
Ja, danke Klaus Tuchscherer. Das waren so die Eindrücke von hier draußen. Und dann gehen wir mal ins Hotel rein, ins ehemalige DDR-Mannschaftshotel in Mösern bei Seefeld. Mal schauen. Gab es damals auch so einen schneereichen Winter wie diesmal?
Ja, damals waren der Schnee wesentlich weniger, der Hälfte vielleicht, ja, von dem, was jetzt liegt. Ja. Ja. Das ist jetzt der umgebaute Eingang, Haupteingang. Mhm. Hier rechts war die Telefonzelle, von der aus ich mit der Freundin Kontakt aufgenommen hatte. Und hier links, die Treppe war ganz genau noch gleich wie damals zu den Zimmern, wo wir die Unterkunft genommen hatten.
Sollen wir mal gucken, ob das Tuchscherezimmer noch da ist?
Hier ist der Gang zu den Zimmern und hier entweder das Zimmer 235 oder 234.
Das ist der Tuchscherer, der war DDR-Olympiateilnehmer 76 und ist seitdem in Österreich und hat wohl in dem Zimmer hier...
Können Sie mal reinschauen?
Ist möglich? Ja.
Ja. Blick rüber zur Garage. Hier siehst du einen Blick zur Garage drüben.
Ja.
Wo der Koffer platziert war und wo die Ski, gewachsen worden sind.
Aha.
Das genau der Blick, da habe ich eine Übersicht gehabt. Ja. Wer hält sich jetzt in diesem Bereich auf? Und das hast du von hier einen Überblick gehabt. Du hast sofort reagieren können,
ja,
wann du dich wie verhalten tust. Ja. Das war genau der Blick. Ja, da ist dann die Räumlichkeit. In dem Bereich da drin saßen alles
da drin.
Bonzen, Funktionäre und Trainer.
Ja.
Hier links saßen dann die Sportler und unser Tisch, da war hier vorne, wo die Dame steht.
Wie viele Leute wart ihr hier?
Nach heutigem Wissen vermute ich, dass alles DDR-Mannschaft waren, aktive Trainer, Funktionäre und ein Großteil IMs, Staatssicherheit.
Ja.
Das war der Raum, wo nach den Wettkämpfen die obersten Sportführung Ehrung, Gratulation vorgenommen hat.
Die interne Ehrung?
Ja, im kleinsten Rahmen. Das war in diesem Rahmen, ja.
Hier im Restaurant des Inntaler Hofs. Klaus Tuchscherer, wir blenden nochmal 30 Jahre zurück, nachdem Sie überraschenderweise als erster und einziger DDR-Spitzenathlet offiziell aus der DDR ausreisen und in einem anderen Land hier in Österreich bleiben konnten, hat es für Sie ja danach nicht nur gute Zeiten gegeben. Unter anderem wurde in den Zeitungen geschrieben, wie ist sowas möglich? Waren Sie ein DDR-Spitzel in Sachen Sport?
Zunächst mal war für mich der folgende Lebensabschnitt davon geprägt, zunächst in Freiheit zu sein, über mich selbst bestimmen zu können, zu dürfen und nicht von fremden Personen bestimmt zu werden. Mit dem ich nicht hätte rechnen können, dass ich dann von der österreichischen Seite so eingeschätzt wurde, dass ihr die Möglichkeit bestanden hätte oder können, dass ich als Sportspion eingeschätzt wurde. War für mich eigentlich dann auch verständlich, weil bisher noch nie ein Sportler, der die Mannschaft verlassen hatte, wieder eingereist ist und wieder ausgereist ist in das sogenannte nicht-sozialistische Ausland, offiziell ausgereist ist und dann sich im Ausland, in Österreich, dann sich zurechtfinden hat müssen. Als Sportspion war die Mehrheit der Bevölkerung aus dem Grund, weil sie überhaupt keine Erfahrung mit dem Sport, mit Leistungssport gehabt hatten. Und ich habe ihnen das auch nicht verübelt.
Keine Erfahrung mit dem DDR-Leistungssport.
Richtig, ja. Und aber es hat die in Kreisen, die Fachkenntnis vom Leistungssport gehabt hatten, war das mehr oder weniger eine üble Nachrede, weil aus deren Sicht klar war, was soll denn DDR-Sportler in Österreich spionieren sollen. Weil in Österreich war natürlich, was den Skisprungsport anbetroffen hat, die wissenschaftliche Hinterfragung dieses Sports weit fortgeschritten war, was ich auch dann erkannt hatte. Und hat aber im Wesentlichen keine Neuerungen gehabt, was die Sportwissenschaft anbetroffen hatte. Jedoch, wo es wesentliche Unterschiede gegeben hatte, waren jene in der Beziehung zwischen dem Sportler und dem Trainer. Diese Beziehung war in Österreich wesentlich entspannter und kameradschaftlicher als in der DDR, wo doch der Sportler in einer Position war, der weitestgehend Befehlsempfänger gewesen ist, der ein Subjekt gewesen ist, der Trainingsaufgaben zu erfüllen hatte, um dann natürlich Erfolge für die damalige deutsche, angeblich demokratische Republik einzufahren hatte.
Ja, aber ich weiß nicht, ob damit die Frage beantwortet ist. Sportspitze waren Sie oder waren Sie nicht?
Tatsächlich hatte ich nicht zu spionieren. Für mich war das eine Abenteuerreise, mal in einem anderen Land Leistungssport zu betreiben. Aber zu spionieren gab es überhaupt nichts. Im Gegenteil, als ich dann die Trainingsmittel kennengelernt hatte, war für mich fast verwunderlich, wie man mit diesen Trainingsmitteln Weltspitze hat sein können. Also von Spionage war niemals die Absicht, beziehungsweise hat niemals die Rede sein können. Nur für Außenstehende, für Dilettanten war das durchaus berechtigt, der Vorwurf, du bist ein Sportspion.
Nach Ende der DDR haben auch Sie, wie so viele ehemalige DDR-Bürger und nicht nur die, in die Stasi-Akten geschaut, in die Unterlagen geschaut. Hat es da irgendwas Überraschendes gegeben für Sie?
Also nach der Fall der Mauer war für mich ein ganz dringendes Bedürfnis, meine Stasi-Akte Einsicht zu nehmen. Das habe ich auch sofort nach dem Mauerfall wahrgenommen. 1990, die erste Fahrt nach Chemnitz, nach vorheriger telefonischer Absprache, hatte ich mir dann den ganzen Vormittag Zeit genommen, die bis zu diesem Zeitpunkt zugänglichen Akten Einsicht zu nehmen. Und dort konnte ich feststellen, dass ich, nachdem ich nach Österreich zurückgekehrt bin, permanent von den diversen EMs beobachtet worden zu sein. Und da sind einige Namen, einige Decknamen, die ich dann habe hinterfragen lassen, sind die tatsächlichen natürlichen Namen erschienen, mit denen ich schon kalkuliert hatte, dass die bei der Stasi gewesen sind und da mit Auftrag und im eigenen Interesse mich dann permanent beobachtet haben im Ausland, wo sie dann zugegen waren, zu Wettkämpfen, zu Trainingslagern und so weiter.
Aber gibt es Hinweise darauf, dass, nachdem Sie nach Österreich gewechselt waren, Sie auch noch von der Stasi beobachtet wurden?
Da gibt es auf jeden Fall Hinweise. Da gibt es die ersten Akten, es ist erkennbar, dass die Stasi nach wie vor Interesse hatte, wie ich mein weiteres Leben gestalten werde. Und die hatten in mir dann insofern ein Feindbild gesehen, dass ich weder der sozialistischen Ideologie mich in der Öffentlichkeit äußern könnte und das System der DDR in Misskredit ziehen hätte können, was ich gelegentlich natürlich auch gemacht hatte, um in der Öffentlichkeit bestimmte Provokationen hervorzurufen, um einen Diskussionsfluss in Gang zu setzen.
Sie stellen ja Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen zunehmend zur Verfügung bei öffentlichen Veranstaltungen, etwa der Stiftung Aufarbeitung oder der Behörde für die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit. Ist das für Sie eine Möglichkeit, diese Vergangenheit zu bewältigen und über Sie zu informieren?
Das ist im Ansatz auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Vergangenheit aufzuarbeiten und für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird nach meiner Ansicht noch viel zu wenig genutzt und noch viel zu wenig propagiert in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen von jenen Persönlichkeiten, die tatsächlich nachweislich Opfer dieses radikalen Systems gewesen sind. Und ich erwarte mir davon, dass das aus meiner Sicht eine Anregung ist, diese Möglichkeit zu forcieren, um die gesamte Wahrheit an die Öffentlichkeit tragen zu können.
Bei diesen Gelegenheiten wird auch über Doping gesprochen, über das von Staats wegen befohlene, flächendeckende DDR-Doping. Haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit dem DDR-Doping gemacht, als Sie Spitzensportler waren?
Es ist richtig, dass wir in der Olympiavorbereitung 1975, 1976 Doping verabreicht bekommen haben mit dem gängigen einschlägigen Namen Torinabol. Das ist uns verabreicht worden vom damaligen Mannschaftsarzt Dr. Heinz Wuschek, damals in Berlin Arzt und Chefarzt in der Nordischen Kombination. In besonderen Belastungsphasen, die es Anspruch waren für Körper und Psyche, sind diese Mittel verabreicht worden. Zum Beispiel im Spätherbst im Auslandstrainingslehrgang in Schweden. Und dann hat es nochmal eine Trainingsphase gegeben in Tschechien, im Riesengebirge, in Strzelce-Bleszów war nochmal eine Belastungsphase. Dort sind auch diese Mittel verabreicht worden.
Haben Sie damals gewusst, dass es sich um Doping handelt? Wie wurde Ihnen das gegeben? Wurden Sie aufgeklärt?
Diese Mittel wurden uns überreicht, ohne der Verpackung. Man hat aber sehen können, dass in der Einzelverpackung diese Medikamente der Name drauf gestanden ist. Aber man hat uns nicht darüber aufgeklärt, welche Nebenwirkungen diese Mittel haben könnten. Man hat es so versucht zu erklären, dass diese Mittel regenerierend wirken und damit größere Belastungsumfänge vom Körper toleriert werden können.
Aber Sie wussten, dass es verbotene Sachen sind?
Wir wussten nicht bewusst, dass es verboten war, weil wir zum damaligen Zeitpunkt den Index dieser Mittel nicht gekannt hatten. Den haben wir möglicherweise uns auch bewusst verschwiegen. Aber uns war bewusst, dass es Mittel sein könnten, denen andere Nationen nicht zur Verfügung gestanden sind.
Wurde darüber diskutiert?
Das wurde verschwiegen, uns auch bewusst aufgetragen, dass diese Mittel, die genommen werden, mit keiner Person darüber Gespräch zu führen sind. Es wurde uns aufgetragen, wie die Verpackungen dann sicher entsorgt werden können.
Sie stammen aus Schönheide, einem kleinen Dorf bei Klingenthal in der Nähe von Chemnitz. Sie fahren jetzt, nachdem die Mauer gefallen ist, ja häufiger wieder in Ihre alte Heimat. Da gibt es Wurzeln oder bleibt das Ihre Heimat oder wo ist die jetzt?
Das ist für mich auf jeden Fall Heimat, weil dort meine ersten Wurzeln gelegt worden sind und die habe ich auch versucht immer wieder durch leichtes Wässern zu beleben. Und gleichzeitig finde ich mich aber auch beheimatet in meinem jetzigen Wohnort in Natters bei Innsbruck. Es ist, man hat zwei Heimaten, so empfinde ich das jetzt.
So wie Sie mal eine deutsche und dann eine österreichische Staatsbürgerschaft hatten.
Ich sehe diese Staatsbürgerschaften aus meinem Geist heraus nicht so eng. Das sind Staatsbürgerschaften, die offenbar optische Grenzen ziehen, aber ich sehe das eher so, dass der gesamte deutsche Sprachraum irgendwo für jene eine Heimat ist, die diese Sprache beherrschen und sich mit dieser Sprache identifizieren können.
Sie sind jetzt 51 Jahre. Ist es denkbar, dass, wenn Sie Ihre berufliche Tätigkeit altersmäßig hier in Österreich beendet haben, dass Sie dann wieder in die Nähe von Klingenthal nach Schönheide zurückgehen?
Ich werde nach jetziger Absicht, nach jetziger Einschätzung, einen Teil in Schönheide, in meiner ersten Heimat verbringen, aber auch in meiner jetzigen Heimat werde ich mit Sicherheit schöne Stunden und Tage verbringen können.
Das heißt also, Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten?
Manche nennen es Kosmopolit. Ich nehme für mich in Anspruch, nachdem ich bis in die letzte Haarwurzel ein Freigeist bin, dass für mich Heimat dort ist, wo ich es definiere.
Und auch später, können Sie sich vorstellen, dass Sie doch immer wieder nach Seefeld hier, wo für Sie der Ausgangspunkt für den Weg in die Freiheit war, dass Sie hier doch immer wieder hin zurückkehren?
Nach Seefeld kehre ich natürlich sehr gerne zum Weg zurück, weil das in meinem Lebenslauf ein historischer Punkt gewesen ist, der ganz entscheidend war für meinen Lebensweg nach dem 21. Lebensjahr und der mir immer wieder, wenn ich hierher fahre, zurückkehre, bestätigt, die damalige Entscheidung, die war richtig und die würde ich auch jederzeit, wenn die Situation sich ergeben würde, genauso setzen würde, wie ich es damals gemacht hatte.
Das heißt, es geht nichts über eine persönliche Freiheit, über die Freiheit.
Das ist des Menschen ureigenstes Interesse, seine eigenen Freiheiten so lange behalten oder auszubauen, wie es nur möglich ist. Und ich bin einfach und bleib der Anhänger dieses Grundsatzes.
Die DDR hat ja in ihrer Ideologie immer vom Frieden gesprochen. Von Freiheit hat man weniger gehört.
Die DDR hatte Interpretation gehabt für Frieden. All jene Länder, die nicht ideologisch so ausgerichtet waren wie die DDR und beziehungsweise des Warschauer Paktes, sahen sie als Feindbilder und haben diesen Ländern unterstellt, dass sie Kriegshetzer wären und für den Dritten Weltkrieg sich aufrüsten würden. Aber das Problem lag darin, dass die DDR mit ihrer eigenen Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges und nach ihrem Zweiten Weltkrieg noch enorme Probleme haben, diese geschichtlich aufzuarbeiten und Zugeständnis machen müssen, dass auch sie Mitschuld hatten am Zweiten Weltkrieg, wo man jetzt, nachdem jetzt diese neue Dokumente aus Moskau jetzt erschienen sind, dass dort die Geschichte zum Teil neu geschrieben werden müsste.
Klaus Tuchscherer, der 30. Jahrestag Ihrer Flucht in die Freiheit. Denken Sie an dem Tag mal, was da gewesen ist? Ist das ein Tag, der bei Ihnen sozusagen im Bewusstsein wirklich ganz stark geprägt ist?
Ist eine Prägung, eine ganz intensive Prägung, die Spuren hinterlassen hat, mit einem Gefühl der Genugtuung, des sich durchgesetzt zu haben, einem System die Stirn geboten zu haben, wo Unrecht permanent auf der Tagesordnung stand, wo Menschen unterdrückt worden sind, wo Menschen gequält worden sind, wo Menschen eingesperrt worden sind. Das ist für mich so eine Genugtuung und bestärkt mich immer wieder darin, das Richtige gemacht zu haben und auch mich durch die jetzigen Kampagnen in der DDR war es ja gar nicht so schlecht, dem entgegenzustehen sind. Und ich kann nur alle Personen aufmerksam machen, seid wachsam, hinterfragt und seid neugierig und lasst euch nicht durch diese Propaganda, die diese Ex-Staatsmitglieder dieser DDR jetzt versuchen zu propagieren, hinterfragt und widersprecht und nutzt alle Mittel der Demokratie, dass dieses Unrechtssystem sich nie wiederholen wird.
Klaus Tuchscherer, danke fürs Gespräch.
Gerne, bitte sehr.